Die Radio Wissen. Update.
Mein liebes Volk, Söhne von Mossul, die Stunde des Sieges ist gekommen. Die Operation zur Befreiung Mossuls hat begonnen. Gemeinsam werden wir den Islamischen Staat besiegen und unsere Stadt wieder aufbauen.
So hat es der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi im Staatsfernsehen angekündigt. Die irakische Armee und ihre Verbündeten wollen die Großstadt Mossul von der Terrormiliz IS zurückerobern. Das könnte langwierig und kompliziert werden, befürchten Experten. Mein Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Mossul ist die zweitgrößte Stadt im Irak und die letzte Großstadt, die noch von der Terrormiliz IS beherrscht wird. Vor 2 Jahren hatten die Extremisten sie eingenommen. Die irakischen Streitkräfte haben die Rückeroberung seit Monaten vorbereitet. Noch geht es bei den Kämpfen allerdings gar nicht um Mossul selbst, sondern um die Dörfer, die um die Stadt herum liegen. Letzte Nacht hat die Offensive begonnen und die irakische Armee und ihre Verbündeten melden erste Erfolge.
Die kurdischen Peschmerga kämpfen sich jetzt so weit, wie sie können, an Mossul heran. Dann übernehmen wir und stürmen Mossul.
Abstimmung ist also gefragt. Für viele Experten ein Wunderpunkt der Offensive. Denn die irakische Armee muss nicht nur mit den kurdischen Peschmerga zusammenarbeiten, sondern auch mit anderen Verbündeten. Und das sind einige. Lokale schiitische Milizen, die vom Iran unterstützt werden. Die internationale IS-Koalition unter Führung der USA unterstützt die irakische Armee aus der Luft. Außerdem ist die Türkei involviert. Sie bildet im Nordirak sunnitische Milizen im Kampf gegen den IS aus. Die irakische Regierung lehnt das aber ab. Es komme darauf an, ob jetzt alle Akteure kooperieren, sagt Nahost-Experte Udo Steinbach im Deutschlandfunk. Und natürlich auch darauf, wie der IS in Mossul reagiert.
Offensichtlich ist es tatsächlich gelungen, das Hauptproblem zu lösen. Erstens die Qualität der irakischen Armee zu verbessern und zweitens die Abstimmung unter den verschiedenen Kriegsparteien auf Seiten des Irak hinzukriegen.
Wenn der IS in Mossul verliert, ist er im Irak weitgehend besiegt. Der Kampf um die Stadt ist für die Terrormiliz also entscheidend. Er könnte also gerade deshalb Wochen oder Monate dauern. Es gibt Berichte, dass der IS in der gesamten Region Minen deponiert hat, die erstmal entschärft werden müssten. Außerdem sollen die Kämpfer der Terrormiliz in Mossul ein Tunnelsystem gegraben haben, um sich zu verteidigen. Geschätzt 1,5 Millionen Menschen leben noch in Mossul. An sie hat sich Ministerpräsident al-Abadi im Staatsfernsehen direkt gewandt.
Die Streitkräfte sind gekommen, euch zu befreien. Sie haben nur ein Ziel, den IS zu besiegen und eure Würde und euer Wohlergehen zu sichern. Mit Gottes Hilfe werden wir siegen.
Hilfsorganisationen bereiten sich jetzt darauf vor, dass viele Menschen aus Mossul fliehen werden. Im Nordirak sind zwar in den letzten Monaten neue Flüchtlingslager gebaut worden, um die Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch in Syrien werden Unterkünfte vorbereitet. Aber Hilfsorganisationen warnen, dass das bei weitem nicht ausreicht. Die UNO rechnet mit bis zu 1 Million Flüchtlingen aus Mossul. Sie hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, 60 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen, um die Flüchtlinge zu versorgen. Aber selbst wenn die irakischen Truppen es schaffen, Mossul zurückzuerobern, die entscheidende Frage sei, was kommt danach, sagt Nahost-Experte Steinbach.
Für den Irak wird die ganz, ganz schwierige Herausforderung sein, die Staatlichkeit im Lande wiederherzustellen. Zwischen der Regierung in Bagdad und den Kurden, zwischen Sunniten und Schiiten. Und dann ist da immer noch der erhebliche iranische Einfluss und die massive Korruption, die fast jede politische Gestaltung verhindert. Also dem wird sich Ministerpräsident al-Abadi widmen müssen. Vielleicht gibt ihm das ja die Chance, wenn er erst einmal den äußeren Feind besiegt hat, dass er dann nach innen stärker agieren kann.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Birgit Bachinger fragt sich auf Facebook: Bin gespannt, wo manche IS-Kämpfer hinflüchten. Alle von denen wollen nämlich auch nicht für Allah sterben. Izmi hat bei tagesschau.de einen ähnlichen Gedanken. Inwieweit ist eigentlich Vorsorge getroffen, dass sich Teile des IS nicht vom Kampfgeschehen in Mossul absetzen und Richtung Syrien marschieren? Viele User finden auch, dass geplante Luftangriffe der USA in Mossul und Luftangriffe Russlands in Aleppo ähnlich zu bewerten sind. Sie kritisieren, es werde mit zweierlei Maß gemessen. Auch Nikolaus 1 sieht es auf tagesschau.de so. Mossul ist auch 1-Millionen-Stadt. Töten die Bomben von USA angeführten Koalitionen keine Kinder und Frauen? Wo ist der Aufschrei? Und Kenner meint, während man Assad und Russland für die Bombardierung Aleppos vor das Kriegsverbrechertribunal stellen will, bombardieren in Mossul natürlich nur die Guten und die treffen gewiss auch nur die Bösen. Aaron Edstein schreibt dagegen bei Facebook: Wäre doch schön, wenn wir zum Ende des Jahres mal eine gute Nachricht hätten. Könnte mir nichts Schöneres vorstellen als eine Vertreibung des IS aus dem Irak. Norbert Seiler-Köpach vermutet, damit ist die Angelegenheit noch nicht erledigt, denn die kriminelle Bande gibt es ja nach dem Fall von Mossul immer noch. Gibt es dafür ein Konzept? Wohl kaum. Auch Martin Dier postet, Dann geht's in den Untergrund und es wird weltweit Anschläge geben. An ein Ende glaube ich nicht.
Was sonst noch wichtig war?
In Aleppo in Syrien muss so schnell wie möglich ein Waffenstillstand her. Da sind sich die EU-Staaten einig. Aber wie kann der erreicht werden? Und helfen zusätzliche Sanktionen gegen Russland, um die Friedensverhandlungen voranzutreiben? Darüber haben heute die EU-Außenminister diskutiert. Schweden hatte Sanktionen gefordert, um den Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin zu erhöhen. Frankreich und Großbritannien schließen Sanktionen zumindest nicht aus. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ist da anderer Meinung.
Ich sehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, wie möglicherweise langfristig wirkende Sanktionen hier zur Verbesserung der Versorgung der Zivilbevölkerung beitragen sollen. Deshalb bin ich ja nicht der Einzige, der in diesem Falle bei Sanktionen eher skeptisch ist.
Ähnlich wie Steinmeier sehen das auch seine Kollegen aus Österreich und Luxemburg. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat betont, dass ein Beschluss über Russland-Sanktionen aktuell nicht auf der Tagesordnung steht. Diskutiert würden aber Sanktionen gegen das syrische Regime. Heute gab es neue Luftangriffe auf Aleppo. Daran sollen sich nicht nur syrische, sondern auch russische Flugzeuge beteiligt haben. Diese Angaben können aber nicht überprüft werden. Mindestens 15 Menschen wurden getötet. Nach einer heftigen Explosion brennt es auf dem Gelände der BASF in Ludwigshafen. Ein Mensch ist getötet worden, mehrere sind verletzt. Außerdem werden mindestens 6 Menschen vermisst. Die Feuerwehr hat den Brand noch nicht gelöscht, das Feuer sei aber unter Kontrolle. Ein Augenzeuge hat dem SWR geschildert, wie er die Explosion mitbekommen hat.
Ich habe nur die Explosion gehört, eine Verpuffung oder so eine Art Druckwelle. War sehr leise, aber war so eine Druckwelle, die man mehr gespürt hat als gehört hat. Und dann haben wir die Rauchwolke gesehen.
Was die Explosion genau ausgelöst hat, ist unklar. Auch welche Stoffe in die Luft oder ins Wasser gelangt sein könnten. Gefährdungen hat BASF nach eigenen Angaben nicht gemessen. Es wurden Wassersperren unter anderem zum Rhein eingerichtet. In dem Hafen werden nach Angaben des Unternehmens brennbare Gase und Flüssigkeiten verladen. Die Behörden haben die Menschen in Ludwigshafen und in der Region aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Kaisers Tengelmann kommt in den Ausverkauf. Weil sich die großen Handelsketten nicht einigen können, stehen die 450 Filialen seit heute einzeln zum Verkauf. Die 16.000 Angestellten fürchten deshalb um ihre Jobs. Los geht's mit den Supermärkten in Nordrhein-Westfalen, dann sind Bayern und Berlin dran. Zumindest für die meisten der rund 100 Filialen in Nordrhein-Westfalen sieht Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haupt schwarz. Er geht davon aus, dass nur für 30 bis 40 Läden Käufer gefunden werden. Auch Wirtschaftsexperte Thomas Röb ist im ZDF eher skeptisch.
Die Tengelmann-Standorte sind ja oft relativ klein im Vergleich zu modernen Supermärkten, in Wohngebieten gelegen. Da stellt sich schon die Frage, was will man an diesem Standort machen? Also das stelle ich mir schon schwierig vor, für diese Standorte einen Nachmieter zu finden.
Tengelmann-Chef Haupt hat 2 Jahre lang versucht, Kaisers Tengelmann komplett an Edeka zu verkaufen. Das Bundeskartellamt hatte das aber wegen Wettbewerbsbedenken verboten. Haupt will Edeka jetzt beim Verkauf bevorzugen.
Was noch wichtig wird.
Fast 4 Milliarden Menschen leben weltweit mittlerweile in Städten. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Bis 2050 wird der Anteil der Städte auf 70% steigen. Mit den Herausforderungen und Problemen, die dadurch entstehen, beschäftigt sich gerade der 3. Weltsiedlungsgipfel der UNO in Ecuadors Hauptstadt Quito, Habitat 3. Was nötig ist, dazu hat Ecuadors Präsident Rafael Correa klare Vorstellungen.
Wir brauchen Städte, die Chancen für alle bieten, die sich dem Kampf gegen die Armut verschreiben, in denen Land kein Spekulationsgut ist und Natur ein gleichberechtigter Bestandteil und nicht nur etwas, das stört. Und wir müssen die ländlichen Regionen auch weiterentwickeln, ein neues Gleichgewicht schaffen zwischen Stadt, Land und Natur.
Wie das alles praktisch umzusetzen ist, darüber beraten in den nächsten Tagen rund 40.000 Experten und Politiker. Es geht um die Themen Verkehr, Wasser und Energie, darum, was Städte dafür tun können, den Klimawandel einzudämmen, um Armut und fehlende Bildung in Slums oder Favelas von Millionenmetropolen. Am Ende des Gipfels soll eine New Urban Agenda stehen, die gemeinsame Aufgaben und Richtlinien für die Zukunft zusammenfasst. Aus Deutschland sind die zuständigen Minister, Entwicklungsminister Gerd Müller und Umweltministerin Barbara Hendricks, allerdings nicht dabei, sondern nur Berlins Oberbürgermeister Michael Müller.
Und sonst in der Welt?
Chinatowns findet man auf der ganzen Welt. In China gibt es dafür jetzt eine Art Germany-Town. In der chinesischen Stadt Changde wird morgen ein deutsches Viertel eröffnet. Das ist von Hannover inspiriert, hat eine nachgebaute Altstadt und Backsteinhäuser. In der hannoverschen Straße können Besucher Kaffee und Bier trinken. Im Deutsch-Restaurant gibt es auch typische Gerichte, zum Beispiel Bratwurst. Zur Eröffnung des deutschen Viertels kommt auch Hannovers Oberbürgermeister nach China. In Indien hat die Polizei 150 Tauben unter Spionageverdacht festgenommen. Das ist kein Scherz und auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ein Polizeisprecher erklärte, die Tiere hätten sich in einer Transportbox in einem Auto befunden, das im Bundesstaat Kaschmir unterwegs war. Man sei misstrauisch geworden, nachdem man festgestellt habe, dass die Tiere Ringe trugen, manche sogar mehrere. Kaschmir ist seit einem Krieg 1947 zwischen Indien und Pakistan geteilt und wird bis heute von beiden Staaten beansprucht. Der Konflikt ist offenbar auch Hintergrund für den Spionageverdacht gegen die Tauben. Erst letzte Woche war eine Taube abgefangen worden, die eine Drohbotschaft für den indischen Premierminister Narendra Modi unter den Federn trug. Etwa 3 Jahre ist es her, dass indische Sicherheitskräfte einen toten Falken mit einer kleinen Kamera am Bein fanden. Seit dem Wochenende tobt ein ungewöhnlicher Streit im Vatikan. Stein des Anstoßes sind ausgerechnet Burger und Pommes. Kardinäle in Rom protestieren dagegen, dass ein Steinwurf vom Petersplatz entfernt eine McDonald's-Filiale eröffnen soll. Ein Beschwerdebrief soll auch schon auf dem Schreibtisch des Papstes persönlich gelandet sein. Der Vatikan ist der Vermieter des Gebäudes, in dem im Frühjahr nächstes Jahr die Filiale eröffnen soll. Ein lukratives Geschäft. Angeblich soll McDonald's 30.000 Euro Miete für die mehr als 500 Quadratmeter Ladenfläche zahlen. Trotzdem sind die Kardinäle in der Nachbarschaft empört. Sie sagen, man könne Pilgern und Touristen keine Speisen anbieten, die schlecht für die Gesundheit sind. In Florenz gab es schon mal eine ähnliche Diskussion. Dort hat die Stadtverwaltung entschieden, dass keine McDonald's-Filiale auf dem Domplatz eröffnen durfte.
Wissensnachrichten.
Eine Nation im All, da denkt man erstmal an Kolonien auf dem Mond oder auf dem Mars, irgendwann in ein paar hundert Jahren. Aber es gibt schon eine. Letzte Woche hat eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Unternehmern die Gründung des ersten Weltraumstaates verkündet. Einen Namen gibt es auch schon, Asgardia. Bürger werden kann jeder, aber physisches Land gibt's noch nicht. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Ist da tatsächlich was dran oder ist Asgardia eher so eine versponnene Idee?
Ja, so ein bisschen utopisch kommt diese Idee schon daher. Das fängt ja schon beim Namen an. Asgardia kommt nämlich von Asgard. Das ist die Heimat der Götter in der nordischen Mythologie. Dahinter stecken aber schon ein paar namhafte Wissenschaftler und die scheinen es durchaus ernst zu meinen. Es gibt eine Webseite, asgardia.space heißt die, wo man sich anmelden kann. Da musst du bloß Namen, E-Mail-Adresse und Herkunftsland angeben und schon bist du Asgardianer. Mittlerweile haben sich da schon mehr als 360.000 Menschen angemeldet. Bei 1 Million Bewerbung ist aber erstmal Schluss.
Und was soll das bringen?
Die Gründer wollen eine unabhängige Plattform, frei von den Beschränkungen nationaler Gesetze. Das ist so ein bisschen Idealismus eigentlich. Die Asgardia-Gründer wollen die Forschung vorantreiben, also so eine Art Experimentierplattform schaffen für die künftige Besiedelung des Alls, damit das von allen friedlich genutzt werden kann. Und dieser Weltraumstaat soll auch komplett unbeeinflusst sein von allen Ländern auf der Erde und von den Konflikten, die es hier so gibt.
Und sollen die Asgardianer dann demnächst ins All umziehen?
Ja, also fliegende Städte oder eine riesige Raumstation sind wohl erstmal nicht geplant. Als nächstes wollen die Gründer Satelliten ins All schicken, den ersten sogar schon in einem Jahr. Aber zur konkreten Umsetzung wurde bisher noch nicht so besonders viel gesagt. Also zum Beispiel, wer jetzt genau diese Satelliten bauen soll oder von wo sie starten sollen. Finanziert werden soll das Ganze durch Spenden, Crowdfunding und Investoren. Die Frage ist aber, ob sich da jetzt besonders viele finden, weil es ja noch kein Land oder Ähnliches zu verkaufen gibt. Auf der Asgardia-Seite steht aber auch, wir müssen jetzt erstmal abwarten, dann wissen wir, ob diese Idee wegweisend ist oder total verrückt.
Kommen wir von der ersten Weltraumnation Asgardia zurück zu ganz irdischen Problemen. Zucker ist fies, aber Alkohol eben auch.
Ja, in letzter Zeit stehen überzuckerte Softdrinks ganz schön in der Kritik. Einige Länder haben sie auch mit Steuern belegt. Aber eine Analyse zeigt, dass in vielen Ländern Alkoholika viel schlimmer sind, weil die Menschen durch sie pro Tag mehr Kalorien zu sich nehmen als durch Cola und Co. Wie der Guardian berichtet, gilt das auch für Deutschland. Wir nehmen nämlich täglich fast 150 Kalorien durch Alkohol zu uns und rund 120 durch Softdrinks. Besonders extrem fällt Südkorea auf. Dort konsumieren die Menschen fast 4-mal so viele Kalorien durch Alkoholika wie durch Softdrinks. Für diese Analyse wurden 24 Länder untersucht, aber die USA sind nicht dabei. Besonders blöd ist bei der Geschichte laut Guardian, dass Alkohol auch noch dazu anregt, mehr zu essen. So sorgt ein Bierchen also gleich doppelt für extra Kalorien.
Und zum Schluss noch ein Perspektivwechsel, die Welt einfach mal durch die eigenen Beine anschauen.
Damit hatten 2 japanische Forscher schon beim Ig Nobel-Preis für große Freude gesorgt. Sie hatten ihre prämierte Forschung bei der Preisverleihung gleich auf der Bühne vorgemacht. Jetzt sollen das auch Touristen nachmachen können. Wie die Ig Nobel-Preis-Webseite berichtet, wurde dafür in Japan eine extra Beobachtungsplattform gebaut, auf der 2 Menschen eine idyllische Landschaft durch ihre Beine beobachten können. Damit dabei nichts passiert, gibt es für jeden ein Geländer zum Festhalten. Bei der Studie der Forscher ging es darum, ob man die Größe und die Entfernung von Dingen anders einschätzt, wenn man sie durch die Beine hindurch anschaut. Das macht man teilweise tatsächlich.
Wetter.
Der Tag geht mit vielen Wolken zu Ende. Im Südwesten kann es auch regnen. In der Nacht breitet sich der Regen dann im ganzen Land aus. Morgen startet der Tag stellenweise neblig und nur im Osten und Westen trocken. Am Nachmittag zieht der Regen dann dorthin und es klart im Rest teilweise auf. Dazu 12 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.